was Grundlegendes. Das wird gerade von denen häufiger gefragt, die jetzt hier vielleicht auf der Homepage ein bisschen stöbern, nicht bei einer Begleitung dabei waren und so weiter. Oder hat vielleicht das Ganze noch relativ frisch ist und neu ist und nur eine Sache mal mitgemacht haben und das nicht so ganz der Groschen gefallen ist, kann sein, ja. Weil was wir da zeigen, ist da jetzt nichts Alltägliches, was man in 1000 Büchern schon mal irgendwo gehört hat. Auch wenn es jetzt nicht super neu ist, so ist es keine neue Erfindung. Aber es ist doch relativ, sag ich mal, in der Gesellschaft absolut unbedeutend und sogar abgelehnt. Und deswegen vielleicht recht schwierig greifbar, ne? Weil man ist da einfach nicht umgeben mit und hat irgendwie damit ständig Kontakt. Und das jetzt ein paar Prinzipien, ein paar Grundlagen zu erklären, kann nicht schaden. Wurde angefragt, mache ich jetzt hier, und zwar das, was ist Dreieinigkeit? Ja, also was verstehen wir darunter? Und natürlich jetzt ist ein Audio, das heißt, ich kann jetzt hier nichts demonstrieren. Das machen wir bei den Workshops zum Beispiel, dass du halt nicht nur das mal gehört hast, weil das ist nett, ja. Dann bist du aber genauso mal nur informiert. Da hast du erstmal so direkt nichts von. Sondern es geht, finde ich, darum, das zu erleben und dann zu merken, da funktioniert ja etwas im Alltag, was ich so noch nicht benutzt habe. Weil diejenigen, die spirituell gerne arbeiten, die machen das entweder gerne sehr hochtrabend, ja, also dann in irgendwelchen Meditationen und so weiter, aber halt nicht im alltäglichen Leben und wissen auch nicht unbedingt, wie kriechen das ins alltägliche Leben rein. Wollen es vielleicht sogar gar nicht, da gibt es halt auch, die das halt versuchen zu trennen, wie so Arbeit und Beruf zum Beispiel zu trennen, würde ich sagen, das würde ich nicht empfehlen, sondern aber auch, wenn sie es halt versuchen, auch gar nicht wissen, wie mache ich denn das jetzt so alltäglich, ja. Und das finde ich enorm bedeutsam, weil das ist eigentlich deine Spielwiese. Und daran beweist sich dann auch, wie gut du das verstanden hast. Und ich merke halt auch, dass es sehr oft in den spirituellen Kreisen relativ hochtrabend hergeht, relativ viel theoretisiert wird halt auch und da halt nur mit irgendwelchen krassen, singulären Praktiken irgendwas gemacht wird. Aber es wird so gut wie nicht gelebt. Ja? Und das ist eigentlich der Knackpunkt. Ja? Nicht, dass du in Meditation irgendwie in Frieden kommen kannst, sondern dass du im Alltag im Frieden bleiben kannst. Das ist eigentlich, oder zumindest Zugriff bekommen kannst, wenn du rausgefallen bist aus dem ganzen Zustand. Und das, und dann halt auch prüfen kannst, was das für Effekte macht, wenn du es anwendest. Ja? Ich finde das enorm wichtig und das einzig Entscheidende. Alles andere ist nur Spielerei, meiner Erfahrung nach. Und da daran hakt es eigentlich, merke ich, dass viele das nicht wissen, ja, okay, klingt cool und so weiter, ja, aber wie mache ich das denn jetzt auch? Ja, wie lebe ich das denn jetzt, ohne jetzt ständig irgendwie auf Workshops gehen zu müssen und so weiter? Daran solltest du ankommen. Und da ist bei uns, und ich hoffe mal auch prinzipiell, behaupte ich, ein Kernaspekt, worum sich alles irgendwie dreht. Man könnte es auch sagen, die Sonne des Spirituellen. Und das haben wir zusammengefasst mit Dreieinigkeit. Hat sich über die Jahre hinweg entwickelt, viele Jahre hinweg, weil ich gemerkt habe, wenn du, das wird jeder merken, wenn du meditierst, ist es genau genommen, dass du eine Unterscheidungsfähigkeit gewinnst von etwas, was vergänglich ist, und etwas, was nicht vergänglich ist. Die meisten, die da annehmen, es gibt nur Vergänglichkeit, das ist für die Schöpfung auch korrekt, in der Schöpfung gibt es nur Vergänglichkeit, ja, die bleiben gerne darauf hängen. Also die Vipassana nach Goenka meditieren zum Beispiel, da kann man das so verstehen, und was einige halt auch, finde ich auch, das wird auch nicht groß anders erklärt, dass man eben soweit sich entkoppelt von der Schöpfung, um dann nicht mehr darunter zu leiden, dass eben alles vergänglich ist. Wo ich sage, ja, das stimmt ja, alles ist vergänglich. Definitiv, alles geht vorbei. Aber, dass du auch Aspekte kennenlernen wirst, aber das sind so ein bisschen Nadeln im Heuhaufen, die eben nicht vergehen. Das heißt, wenn du auf Wut meditierst, auf Einsamkeit meditierst, auf Schmerz meditierst, auf was Gedankenkonstrukte meditierst, dann wirst du merken, die lösen sich auf. Mit entsprechenden vielleicht Showerlebnis dabei noch, ja, so ein bisschen Feuerwerk, ganz klar, aber die lösen sich irgendwann auf. Während wenn du auf bestimmte andere Bereiche meditierst, wirst du merken, die lösen sich nicht auf, sondern die vertiefen sich. Und das ist äußerst spannend. Zum Beispiel fing es bei mir an, dass ich gemerkt habe, wenn ich auf Freude meditiere, gibt es zwei Aspekte. Wenn ich Spaß als Freude ansehe, dann wirst du merken, es ist vergänglich. Wenn du auf Spaß meditierst, wirst du merken, der kommt eine Weile, ist eine Weile da, dann geht er wieder. Und wenn du auf Freude meditierst, und zwar, Achtung, die grundlose, bedingungslose, und das ist etwas, was die meisten im Alltag ja eher selten erlebt haben. Wenn du also eine grundvolle, bedingte Freude erlebst, ist es faktisch Spaß. Und Spaß gehört zum vergänglichen Phänomen. Nicht, dass das falsch wäre, aber das ist, darin wirst du keine Ewigkeit finden. Also auch meditierst, wirst du merken, es geht genauso vorbei wie alles andere auch. Es sei denn, wenn du erwartest, dass du diesen Spaß verewigen willst, dann wirst du leiden, weil du wirst merken, das geht nicht. Ja, du kannst Vergänglichkeit nicht verewigen, das funktioniert nicht. Aber wenn du mal Erlebnisse gehabt hast von grundloser, bedingungsloser Freude, Und, aber dann darauf auch noch meditierst, was die meisten jetzt erstmal so nicht machen würden, vielleicht sogar auch, weil es ja eh schon ein sehr erhabener Zustand, und nicht auf die Idee kommen würden, jetzt genau auf den auch nochmal drauf zu meditieren, dann würdest du merken, da passiert gar nichts, sondern der löst sich überhaupt nicht auf, der wandelt sich überhaupt nicht, der wird nur sauberer, klarer, kristalliner und breiter und weitet sich mehr aus, ja, und tiefer von mir aus auch, aber er kommt mehr zum Vorschein, aber der löst, der geht nicht weg irgendwie, ja. Und da habe ich für mich entdeckt über die Jahre hinweg, dass es da verschiedene Dinge gibt, das ist kein Ding, aber verschiedene Prinzipien, vielleicht einfach gesagt, und Prinzipien Zustände gibt, die nicht zur Vergänglichkeit gehören. Und da scheiden sich auch ein bisschen die Geister, ja, aktuell. Muss also jeder für sich selber rausfinden, ob das wirklich stimmt oder nicht stimmt. Ja. Es gibt einen Bewusstseinszustand, der nicht vergänglich ist. Es gibt ein vergängliches Bewusstsein, ja. Das ist aber eher der Beobachter, der ist vergänglich. Aber das reine Bewusstsein oder besser gesagt die reine Bewusstheit ist unvergänglich. Aber dafür müsstest du jetzt, um diese zu entdecken, diese unvergängliche Bewusstheit, auf eine Ebene kommen, dass du selbst sogar im Tiefschlaf bewusst bist. Ja, das ist nichts, was Anfänger erleben werden, und auch ich es nicht jeden Tag ständig erlebe, so ist es jetzt auch nicht, aber ich habe es schon oft erlebt und gemerkt, das geht. Ja? Es gibt eine Instanz von uns, und das ist witzig, also in der Psychologie sogar bekannt, die ist nicht unbewusst machbar. Es gibt einen Gehirnbereich, da kannst du Drogen geben, da kannst du machen, was du willst, der wird faktisch nicht abgeschaltet. Und beim Sterben sieht es anders aus, ja, dann wird der, hat er die physische Form im Grunde, braucht er nicht mehr entsprechend repräsentativ hat, und deswegen sieht es aus, wie das abgeschaltet wird. Faktisch aber wirst du mit der Energie nur verlassen, also der Zustand wird nur entkoppelt vom physischen Körper, bei Energie ist es nämlich nicht. Aber die Bewusstheit ist trotzdem noch da. Das heißt, du wirst eine Bewusstheit erleben, auch wenn dein Körper gerade stirbt. Und das ist, was die Buddhisten auch ständig üben, zu probieren, dass sie bewusst sterben, ja. Friedlich sterben, um sich dann von der körperlichen Hülle zu entladen, wenn man so möchte, aber halt nicht in eine Umnachtung zu geraten gleichzeitig, so eine geistige. Muss nämlich nicht sein. Ja? Die meisten kennen das so nicht, aber das wird für jeden, der meditiert, irgendwann passieren, dass du merkst, es gibt eine Bewusstheitsebene, die ist konstant. Die ist kein Kommen und Gehen, kein Wachen, Schlafen, und die wandelt sich nicht, sondern die hat eine Konstante. Aber extrem unscheinbar ist die auch gleichzeitig. Ja, so eine Art Hintergrundleuchten, wenn man so möchte. Was aber Mensch mit Erschaffenem jetzt nichts zu tun hat. Und dann gibt es diese Freude, von der ich gesprochen habe schon, aber die grundlose, bedingungslose. Dann gibt es den Frieden, ja, also echter Friede. Man muss auch da aufpassen, weil Ignoranz wird gerne als solches betitelt, obwohl es halt kein Frieden ist. Also Ignoranz und Frieden, sag ich mal, wird gerne vertauscht, auch häufig. Aber Friede ist nun mal bewusst. Wenn er echt ist, ist er nicht unbewusst. Und das ist auch eine Ebene, die man dann hinter Aversionen und hinter Ignoranz irgendwann findet. Eine Ebene von Frieden, die auch unvergänglich ist. Das gleiche auch mit Liebe. Da tarnt sich gern Verlangen als Liebe. Die meisten kennen faktisch nur Verlangen und kennen eher im Hintergrund Liebe. Wenn du aber glaubst, Liebe ist vergänglich, und das ist ein Urcredo vom Ego, diese Behauptung, und deswegen kennen die meisten auch nur vergängliche Liebe. Aber wenn du dann dich hinterfragst, gibt es sowas wie eine bedingungslose, ewige Liebe, ja oder nein? Nicht nur erträumt oder in Hollywood, sondern gibt es die in Wahrheit? Dann wirst du irgendwann in eine Erfahrung kommen, dass das so ist. Dass es eine Ebene gibt von Liebe, die ebenso unvergänglich, stabil und unbeeindruckt ist von irgendwas in der Schöpfung. Ja, du kannst da was abspalten und einen Schatten daraus entwickeln, das ist dann Verlangen. Verlangen ist dann genau genommen die vergängliche Version, könnte man vielleicht davon sagen, aber hat mit Liebe so direkt nichts zu tun. Ja, also wieder auch zu glauben, etwas, was aus Verlangen geboren ist, aber als Liebe zu bezeichnen und zu glauben, deswegen wäre sie ewig, der wird leiden, weil er wird merken, es vergeht. Ja, so. Weil er auf Sand gebaut hat, faktisch. Also auf Verlangen zu bauen und ihm nur das Etikett, den Titel zu geben, Liebe, aber es war faktisch nur Verlangen, ja, schwierig. Wirst du merken, wird nicht funktionieren. Deswegen ist es auch sehr wichtig, das zu unterscheiden zwischen Verlangen und Liebe, genauso wie zwischen Ignoranz und Frieden oder zwischen Spaß und Freude oder auch zwischen Wissen und Bewusstheit. Ja? Also Wissen wird auch gerne als Bewusstheit zum Beispiel betitelt, ist es aber nicht. Weil Wissen ist da, also dieses erlernte Wissen oder dieser Glaube, nenne ich es halt eher, ist vergänglich zum Beispiel, während das echte Wissen ist unvergänglich auch. Auch das Sein. Du wirst auch merken beim Meditieren, das ist eine recht tiefe Ebene, finde ich. Also ich fand die für mich nicht so leicht zugänglich, muss aber nicht für jeden gelten. Da wirst du merken, in diesem Spiel von Leben und Sterben, Das heißt, du musst also ein bisschen Zugriff haben auf deine karmischen Erlebnisse. Da wirst du merken, da ist was dahinter. Da ist eine Art Leinwand dahinter, auf dem dieses Leben und Sterben passiert. Und das bezeichne ich als Sein. Ja, das Sein ist unbeeindruckt von diesem Leben und Sterben. Genauso wie die Liebe unbeeindruckt ist von Verlangen oder der Frieden unbeeindruckt ist von Ignoranz und die Bewusstheit unbeeindruckt ist von irgendwelchen mentalen, gedanklichen Spielchen. Ja, so. Also wie eine Art Leinwände, auf denen diese Kinos passieren, diese Filme passieren. Und das sind so die Kernpunkte im Grunde. Das ist das Ewige, was du innerhalb der Schöpfung erfahren kannst. Du wirst es nicht innerhalb von Erschaffenem erfahren. Also du wirst jetzt nicht ein Auto kaufen können und darin irgendwo Frieden finden, wenn du es zerlegst. Oder selbst wenn du einen Baum irgendwie zerlegen würdest, wirst du darin auch keine Freude finden. Dennoch, was Schöpfung macht, ist, dass wenn sie harmonisch ideal abläuft, und in der Natur passiert es von selber. Also deswegen, wenn in der Natur zu sein, wie im Wald zu sein, spazieren zu gehen, dann wirst du merken, das kommt irgendwie an, dass es deinen Geist beruhigt zum Beispiel und so weiter, weil das nämlich das Ewige, das, was wir in Wahrheit sind, da durchstrahlt. Also es ist nicht enthalten in der Schöpfung, aber es scheint durch die Schöpfung hindurch, wie durch eine Art Fenster. Wenn die Schöpfung ideal abläuft, ja, wenn sie unharmonisch abläuft, ist das ganz schön verzerrt und schwierig, also ganz schön dunkel. Aber wenn sie ideal abläuft, wirst du merken, das ist sehr erhebend irgendwo. Aber nicht, weil das in der Schöpfung enthalten wäre. So ist es nicht. Genauso, wenn du aus deinen Augen herausschaust jetzt, dann ist dein Auge nicht das Sehende, sondern die Bewusstheit, die dahinter steckt, die das Auge benutzt, um in die Schöpfung visuell zu blicken, das ist, was du in Wahrheit bist. Das kann man sogar lernen, dass das ohne Augen geht. Aber faktisch ist sind die Augen nicht das Sehinstrument, sondern es ist einfach nur wie Fenster. Es ist nicht. Also die Augen liefern keine Bewusstheit, sondern die Bewusstheit ist ganz woanders und die ist unabhängig von den Augen. Momentan ist sie gekoppelt, deswegen haben wir eine Bewusstheit, die durch die Augen schaut, eine, die durch die Ohren schaut, die das gerade zuhört zum Beispiel, hinhört und was auch immer. Ja? Verschiedene Arten von Bewusstheitsausrichtungen, um bestimmte Frequenzen, Erlebnisse aus der Schöpfung abzugreifen und eben erleben zu können. Sinnlich und so weiter. Aber die reine Bewusstheit an sich kommt nicht daraus. Ne? Die kommt nicht von hier, wenn man so will, aus der Schöpfung. So, und warum ist das gerade wichtig? Warum ist das bedeutsam? Weil, wenn du meditierst, brauchst du eine Art Kompass, du brauchst eine Orientierung. Genauso wie auch der Planet, wenn du auf der Erde bist, brauchst du eine Orientierung, wo es lang geht, und das ist die Sonne. Und die hat auch eine Orientierung, und das ist die Zentralsonne, das ist das schwarze Loch im Zentrum der Galaxie. Das ist dann mehr um deren Orientierung. Du brauchst Orientierungen, um eine Ordnung aufrechtzuerhalten, und zwar eine göttliche Ordnung aufrechtzuerhalten, nicht eine egoistische Ordnung aufrechtzuerhalten. Und diese Orientierung ist genau dieses Ewige, dieses Unvergängliche. Und das haben wir zusammengefasst als also Bewusstheit, Frieden, Freude, Liebe und das Sein. Wozu auch die Macht gehört zum Beispiel, ja, nur mal am Rand hier für die Vollständigkeit. Merken kannst du dir das an bewusst, friedvoll, Liebe sein. Also Bewusstsein reicht nicht. Die meisten, die ja draußen Bewusstseinsarbeit machen, das ist ja schon mal nett, ja, schon mal gut, aber du hast da das Herz ausgespart, weil Bewusstheit ist obere Ebene, also man könnte sagen das Gehirn, dann das Sein ist untere Ebene, könntest du sagen Genitalien, Unterleib, aber die Herzebene ist gar nicht mit dabei. Ja, bei dem Wort Bewusstsein findest du Liebe und Freude und Frieden nicht. Ist nicht enthalten. Ja? Das heißt, Bewusstseinsarbeit macht nur zwei Standbeine von dreien, die notwendig sind. Wir brauchen nämlich alle drei. Mehr aber auch nicht. Ja? Und diese drei, bewusst, friedvoll, Liebe sein, sind Zusammenfassungen. So kannst du es dir merken. Also bewusst, friedvoll, Liebe sein, das ist dein Zentrum. Das ist deine Aufgabe. Das ist dein Job in der Schöpfung. Weil wir sind Ebenbild Gottes. Wir sind nicht Geschöpf Gottes. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Als Ebenbild Gottes hast du eine ganz andere Aufgabe als Geschöpf Gottes. Weil Geschöpf Gottes heißt, Schöpfung heißt, sie entsteht, sie bleibt eine Weile und sie vergeht wieder. Wenn du glaubst, du bist Geschöpf Gottes, dann wirst du aus dem freien Willen heraus die Erfahrung machen von diesem Entstehen und Vergehen. Wenn du merkst, ne, was heißt es denn eigentlich, Ebenbild Gottes zu sein, dann ist deine Orientierung nicht an dieser Schöpfung, an Elementen nicht zu orientieren, an Vergänglichkeit nicht zu orientieren, sondern eben an den Ewigkeiten nicht zu orientieren, an den Unendlichkeiten. Und das ist bewusst friedvoll Liebe sein. Weil diese Aspekte sind nicht innerhalb der Schöpfung, sondern scheinen nur in die Schöpfung hinein, um sie entsprechend halt zu beleben. Genauso wie der Projektor in dem Kinosaal außerhalb des Kinos ist und nur reinscheint, um was hinein zu projizieren. Ja, also hier ist genauso. Das gehört also, bewusst friedvoll Liebe sein gehört nicht zur Schöpfung dazu. Ja, ich weiß, dass es Psychologen gibt und auch sehr bekannte Psychologen, die aus ihrer Philosophie heraus, auch Philosophen machen das gerne, ja, annehmen, dass die Liebe eine Folge ist aus der reinen Biologie, um Fortpflanzung, Arterhaltung zu produzieren. Aber faktisch nur dazu dient. Also die ist quasi, ja, ein Mittel zum Zweck, wenn man so möchte. Und ist eine Folge aus der Biologie, wo ich sage, naja, wenn du meditierst, wirst du die Umkehrung erfahren. Ja? Aber dafür musst du meditieren. Du musst halt in die Erfahrungsebene gehen, während eben Philosophen das nicht tun. Philosophen denken halt viel nach. Und das mag logisch sogar Sinn machen. Aber wenn du die Erfahrung daraus sparst, hast du faktisch keine Ahnung. Du kannst dir jeden Mist zurechtspinnen, der aber einfach nicht stimmt. Ja? In der Erfahrung wirst du merken, selbst wenn das Leben vorbei ist, das Sein ist es nicht. Selbst wenn der Spaß vorbei ist, die Freude ist es nicht. Ja? Wenn Ignoranz vorbei ist, der Frieden ist es nicht und so weiter. Wenn Verlangen vorbei ist, ist Liebe nicht vorbei, wenn es Liebe war und so weiter und so weiter und so weiter. Und auf den aufzubauen und dein Leben an dieser Dreieinigkeit, an Bewusstsein vor Liebe sein zu orientieren, dann baust du eben nicht auf Sand, weil du nicht auf was Vergängliches baust, was du ständig nachflicken musst, sondern auf etwas Ewiges. Und dann ist dein Job rauszufinden, okay, wie bekomme ich denn das jetzt so in die Schöpfung hinein, dass es sich in der Schöpfung ideal widerspiegelt. Ja, im Vergänglichen, aber immer wieder neu ideal ist. Natur macht das schon ziemlich gut, ja. Nicht 100%, weil wir als höchstes Energiegeschöpf auf der Planeten auch sehr viel vorgeben. Ja? Deswegen haben wir recht viele fleischfressende Tiere auf dem Planeten zum Beispiel, weil wir halt auch noch fleischfressend sind. Wenn wir das alles ändern würden, gäbe es das hier auch nicht zum Beispiel. Ja? Wir haben recht viele Insekten auf dem Planeten, weil die dazu da sind, zum Beispiel bei uns eine Art Energiearbeit zu machen. Ne? Also Moskitos, dann irgendwie Akupunktur zum Beispiel und solche Geschichten. Aber wenn das nicht mehr notwendig ist, braucht es auch nicht mehr zum Beispiel. Und das sind so Dinge, dieser Außenspiegel ist also nicht immer 100%, dass man jetzt sagen kann, Natur ist ideal. Ich sage jein, ja, weil die eben auch von unserem freien Willen, die wir wählen zu sein, beeinflusst ist und es entsprechend genauso spiegelt, was aber von Natur aus, ohne dass wir das tun würden, nicht passieren würde. Ja, also es ist schwierig, das in einen Topf zu schmeißen. So, dieses Bewusstsein vor Liebe sein. Das ist diese Dreieinigkeit, von der wir sprechen. Das ist auch übrigens in dem Christentum die Dreifaltigkeit, aber so verschachtelt und so ungünstig formuliert und absichtlich behauptet, ausgedrückt, dass man nicht mehr versteht, was damit gemeint ist. Ja, genau genommen. Das heißt ja gern Vater, Sohn und Heiliger Geist, wo ich sage, ja, aber wo ist denn da die Mutter? Ja? Und da werden sehr viele Dinge wurden umformuliert, damit der Groschen nicht fällt, einfach gesagt. Das ist woanders noch ein bisschen klarer, nämlich Satchit-Ananda, auch schon mal gehört wahrscheinlich, ist auch nichts anderes als Bewusstsein vor Liebe sein. Aber ich habe für mich, war das zu theoretisch. Das heißt, es klingt toll, es ist auch viel einfacher noch, sag ich mal, lesbar und logischer als irgendwie bei Dreifaltigkeit ist irgendwie ablesen zu können, was denn jetzt wirklich zu tun, zu leben ist, ja, in Dreieinigkeit. Wie heißt es, reinig zu leben, ja? Wirst du da im Christentum kaum was finden. Außer vielleicht ein bisschen ein Vorbild von Jesus, zum Beispiel halt in, was ich sehr empfehle, die Bücher von Jakobus, also das heißt, die Geschichte Jakobus des Jüngeren heißt das, glaube ich. Das sind drei Bände, glaube ich, drei oder vier. Und die sind halt sehr empfehlenswert, um ein bisschen mehr Tuchfühlung zu bekommen, wie man dann eigentlich so lebt, als das, was wir in Wahrheit sind. Aber in diesem Satchit-Ananda wirst du noch ein bisschen deutlicher lesen können, aber auch trotzdem noch relativ theoretisch. Also nicht für meinen Hausgebrauch, wirklich praktisch anwendbar. Und das machen wir bei den Workshops und bei allen Begleitungen, egal wo du jetzt, welche Audio du hier reinhörst oder welche Meditationen, egal welche Begleitungen, Anfänger oder Fortgeschrittene oder Profis, völlig wurscht, ja. Egal wo du reinschaust, das ist immer derselbe Kern. Es gibt nichts, was wir zeigen, was sich nicht daran orientieren würde. Nichts, was wir selber auch leben und ständig da neu erforschen, wie man das am besten noch besser und noch idealer, noch einfacher machen kann, noch klarer machen kann, dass wir bewusst friedvoll Liebe sein in der Schöpfung leben können. Ja, im Körper und in der Schöpfung später halt auch. Umfassend. Und zwar jeder von uns. Und das ist bei jeder Form von, ob du jetzt Karma lösen willst mit Meditieren oder ob du jetzt Selbsterkenntnis haben willst durch Meditieren oder auch Schöpfungserkenntnis haben willst, im Sinne des Lebens zum Beispiel haben willst, oder ob du forschen willst, also wie Unsterblichkeit funktioniert und all solche Dinge, ja, völlig egal, woran du dann, wie du es anwendest. Deine Kernorientierung ist immer aus diesem Ursprung heraus. Aus diesem Nullpunkt heraus, kannst du auch sagen, und aus der Wurzel heraus, und das ist diese Quelle, und das ist bewusst geht vor Liebe sein. Noch für die Fortgeschrittenen genauer formuliert, die Bewusstheit, der Frieden, die Liebe, die Freude und das Sein ist das, was in die Schöpfung eingespeist wird. Das ist das, was als erstes in der Schöpfung erscheint, was wir in Wahrheit sind, könnte man so sagen. Ja, wir sind das jetzt nicht, ja, wir sind nochmal eine Etage höher, weil das sind ja drei getrennte Bereiche, ja, Bewusstheit, Friede, Liebe, Sein und das Sein, das sind drei getrennte Bereiche, drei Ebenen. Deswegen auch die drei müssen eins werden, deswegen Dreieinigkeit. Wir müssen also nicht das irgendwie mehr im Frieden sein als in der Liebe oder mehr im Sein als in der Bewusstheit. Das ist halt, dann sollte halt gleich sein, damit die in Resonanz kommen können. Wenn die nämlich in Resonanz kommen, fangen die an zu verschmelzen. Und wenn die anfangen zu verschmelzen, dann ist das nicht nur ein damit arbeiten, sondern ein darin sein und leben. Ja, das ist, eine ist halt, als würdest du auf, sag ich mal, bewusst vor Liebe sein meditieren. Das andere ist in bewusst vor Liebe sein. Das ist ein Unterschied. Das eine ist zwar, dass da bist du und dann ist da nicht mal die Dreieinigkeit. Das andere ist, nee, das sind nicht zwei, sondern du bist dann Dreieinigkeit. Und dann fangen die an, dich zu verschmelzen mit entsprechenden Effekten, die ich als Aufrichtung bezeichne, weil dann beginnt es, dass du das verkörperst, was du in Wahrheit bist. Und das ist im Grunde, wo wir endgültig hinaus wollen, dass wir das verkörpern und auch in allen Lebensbereichen, allen Orten, Zeiten, Situationen auch leben können. Das im Grunde, das ist im Grunde Himmel auf Erden, dass die Seele in der Matrix, kannst du genauso auch sagen, Fuß fasst und bleibt. Ja, dass die nicht irgendwie belegt wird durch irgendwelche karmischen Geschichten, sondern dass wir 100% in der Schöpfung die Ewigkeit verkörpern. Und in den Körper hinein, das nennt sich auch Gottmenschkörper, nenne ich das zumindest. Gibt es auch andere Ausdrücke dafür, in anderen Traditionen vielleicht, weil ich finde, ich mache jetzt hier keine neue Tradition auf, sondern ich möchte es möglichst neutral formulieren, dass es einfach ein Prinzip zeigt und nicht irgendwie einen neuen Kult eröffnet, weil das braucht kein Mensch, die Zeit ist vorbei. Und in dieser Verkörperung beginnt eben ein ganz anderer Umgang mit der Schöpfung. Und wenn das halt alle machen, gibt es keine Krankenhäuser mehr und keine Regierungen mehr und kein Geld, weil das braucht es alles gar nicht mehr. Ja? Gibt es auch keine Sterblichkeit mehr. Ist ein, weiß ich, weit gefasstes Ziel, aber nicht unmöglich und selbst auch schon zum Teil erlebt. Und wenn du genau hinschaust, wenn Menschen leben, auch sehr egoistisch aussehen, dann wirst du merken, dass letztendlich wollen die das auch. Auf die verrücktesten Arten und Weisen, aber zum Beispiel die Menschen, die irgendwie Allmacht wollen über den Planeten, über alle Menschen zum Beispiel, ja, die wollen auch Macht. Aber Macht ist aber ein Aspekt aus der Dreieinigkeit. Die machen es auf eine völlig bescheuerte Art und Weise, die so nicht funktionieren wird, weil sie vergänglich ist. Aber sie sehen sich auch nach einem Aspekt der Dreieinigkeit. Menschen, die heiraten zum Beispiel, aus einer verlangenden Beziehung, dann irgendwie sich einen Ring ansetzen und versuchen dann Liebe zu leben zu zweit und das zu konservieren, das aber eher nicht so gut funktioniert, weil bei den meisten das so nicht funktioniert, bei den allermeisten so gar nicht. Die versuchen das ja auch. Die versuchen auch irgendwie diese Liebe zu verewigen irgendwie. Ja? Dabei haben sie aber beim Verlangen angefangen, was nicht funktionieren kann, weil du musst, wirst das nicht, kannst das nicht konservieren. Ne? Also sobald du anfängst, einen ewigen Aspekt in der Schöpfung, wenn er sich ausdrücken möchte, zu konservieren, geht sofort nach hinten los. Das ist wie ein Fluss anzuhalten, der wird auch nur Brackwasser werden. Ne? Da ist kein Leben mehr drin. Und das ist halt so ein Versuche ständig, aber so oder so dieselben Versuche. Menschen, die halt nur sich mit irgendwelchen Drogen vollkloppen, was wollen die denn? Ja, die wollen sich auch besser fühlen, die wollen auch mehr in Ekstase sein, mehr in Frieden, Entspannung sein. Na klar, auch wieder eine völlig bescheuerte Art und Weise, die auch nicht funktionieren wird. Aber letztendlich wirst du merken, egal wie du dir anschaust, alle auf ihre Art und Weise, meistens sehr unbewusst, ja, aber probieren doch irgendwie ihren Fuß reinzukriegen in diese Aspekte von Dreieinigkeit. Aber über die Schöpfung versuchen sie das. Und deswegen kann es nicht funktionieren. Du kannst nicht über die Schöpfung in die Ewigkeit gelangen, sondern du musst bei der Ewigkeit beginnen und das dann in die Schöpfung wirken lassen. Das ist eine ganz andere Ausrichtung. Und deswegen empfehle ich halt, über die Hingabe, über das Nichtstun, dass du merkst, dass Dreieinigkeit von selbst zum Vorschein kommt, weil die kannst du nicht machen. Du kannst Dreieinigkeit nicht erzeugen. Ja? Du kannst sie nur erlauben. Das heißt, deswegen ist dafür nichts zu tun. Ja? Deswegen noch als Endaspekt hier, zum Abzuschließen, wenn du davon mehr in deinem Leben haben willst, nicht in Sachen mehr produziert oder mehr erschaffen, sondern dass mehr dadurch scheint, dass durch dich, durch deinen Körper, deinen Geist, mehr das, was du in Wahrheit bist, durchblickt, dann tu gar nichts. Ja? Du wirst merken, das wird am Anfang nicht gut gelingen. Wir sind als Ego mahnen im Augenblick noch, ja, bestrebt, ständig beschäftigt zu sein und irgendwas zu tun. Lässt meditieren, irgendwas zu tun. Hier geht es darum, dass du ins Sein lassen kommst, in die Hingabe ins Sein lassen kommst, um dann zu erkennen, was es wirklich bedeutet, nichts zu tun. Weil in diesem Nichtstun, mit einem großen N geschrieben, keinem kleinen, ja, also nicht Nichttun, sondern ein Nichtstun, keine Ohnmacht damit gemeint, auch das gibt es zu unterscheiden, oder Ignoranz gibt es zu unterscheiden, in diesem Nichtstun bestätigst du, dass du Ebenbild Gottes bist und dass du nicht etwas tun musst, um Ebenbild Gottes zu werden. Das ist der Unterschied. Du bist es bereits Und aus dem Nichts tun sagst du, ich bin es. Ich bin bereits genug. Ich muss nicht genug werden. In der Gesellschaft geht es immer darum, dass du irgendwas werden musst. Ja? Und in diesem Werden-Prozess wirst du faktisch nie fertig. Und die Aussage ist damit, ich bin nicht genug. Du sagst also aus, Ebenbild Gottes zu sein, von Anfang an, ist nicht genug. Und landest dann im Ego. Was für ein Wunder, ja? Also, darf man sich gar nicht wundern, finde ich. Das heißt, hier zu bestätigen, nein, ich bin das bereits. Und das nicht die einzubilden und zu sagen, ja, ich bin Gott. Das ist immer so ein Unsinn, den Menschen halt glauben, sie hätten Selbsterkenntnis und dann gleich so rausposaunen, sie wären Gott. Wo ich sage, das ist nicht die Antwort, sorry. Ja, die Antwort ist nicht, weil was bin ich, ist die Antwort nicht Gott. Das ist über das Ziel hinausgeschossen von denen, die halt noch versuchen, sich da so einen Abglanz zu bekommen und irgendwie sich darauf aufzugeilen, ehrlich gesagt. Aber du wirst merken, in diesem Nichtstun, wirst du durchsinken beim Meditieren durch Leiden gerne, ja, aber hinter diesem Leiden, wenn es durchlebt ist, kommt dann ein Lichtblick zum Vorschein, dass du plötzlich im Frieden landest, plötzlich in Liebe landest, plötzlich in Freude landest, völlig grundlos, völlig bedingungslos, einfach nur da, ohne dass irgendwas anderes passiert ist, sondern du hast einfach nur diesen Leidensstopfen, diesen Leidensdeckel entladen, durch nichts tun, weil er sich selber beendet, weil er ja quasi eine Batterie ist, die irgendwann aufgebraucht ist, mehr ist es ja nicht, und dann wirst du dahinter wird die Leinwand zum Vorschein kommen, auf der gerade kein Film abläuft. Und dann wirst du merken, das ist ein Aspekt der Einigkeit. Plötzlich landest du in reiner Bewusstheit, bekommst Inspiration, landest im Sein, in Macht, was auch immer. Es gibt verschiedene Türen am Anfang, wo du mal bei dem im anderen landen wirst. Manchmal, also meistens am Anfang nicht alles gleichzeitig, sondern eben Aspekte, dass du merkst, plötzlich bist du total freudvoll, hast gar keinen Grund dafür und weißt gar nicht, wieso, was passiert denn da gerade? Das ist gern der Anfang. Ja? Grundlose Freude ist gern der Anfang, ist so eine Art Morgendämmerung der Dreieinigkeit. Und es wird verwirrend sein, weil du denkst, wie kann das denn sein, dass ich gut drauf bin, aber ich habe gar keinen Grund dafür. Darf ich das? Und so, darf man gut drauf sein ohne Grund? Ja, darfst du. Musst du sogar, wenn du das verkörpern willst, was du in Wahrheit bist. Und dann wirst du anfangen, mit der grundlosen Freude auch zu leben und zu arbeiten. Statt über den Spaß das Ganze dann zu versuchen zu organisieren, dein Leben. Und das ist ein super Anfang, um dann mehr Fuß zu fassen in Dreieinigkeit und zu gucken, was kann das denn eigentlich? Ja? Also, wenn du das vertiefen willst, du wirst in sehr vielen Audios von mir das sehr häufig erwähnt finden, um das nochmal, vielleicht noch verschiedene Aspekte, Perspektiven nochmal zu erklären. Aber es sind halt nur Audios, wie gesagt, ich kann nur empfehlen, probiert dir zu überlegen, wie kannst du das in deinem täglichen Leben irgendwie anwenden und einbauen. Du musst jetzt nicht da was Spezielles für machen. Am Anfang, als Tipp jetzt halt zum Schluss vielleicht noch, ist, dass du zum Beispiel wählst, okay, die nächste halbe Stunde setze ich mich irgendwo hin und ich fühle nur Freude, weil ich es entscheide, nicht weil ich an irgendwas denke, was mir Freude bereitet oder eine Erinnerung oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, du weißt ja, wie Freude sich anfühlt und auch wenn es nur Spaß sein sollte, ist egal. Das ist trotzdem ein Anfang, weil das so der Schatten davon ist, aber es hat auch einen Bezug dazu irgendwie, ja. Also immerhin, zwar indirekt, aber immerhin. Und in dem zu verweilen, einfach du entscheidest, in Freude zu sein, ohne einen Grund dafür zu haben, ohne damit irgendetwas zu machen, sondern einfach nur darin zu ruhen. Und das machst du mal für eine halbe Stunde. Und dann wirst du merken, klar, kriegst du Ablenker und so weiter. Und dann machst du das Ganze nachher auch mit Frieden, das machst du dann auch mit Liebe und auch mit anderen Aspekten, wenn du das möchtest. Und schaust dann mal, was das schon mit dir macht. Wie das dann, wenn du das ein paar Tage lang gemacht hast, wie einfach ist es für dich, einfach grundlos freudvoll zu sein? Nicht wundern, dass wenn du das tust, Themen zum Vorschein kommen werden. Das sind wie Tiere, die Futter riechen. Ja? Also für Vergänglichkeit sind diese ewigen Aspekte wie Futter, weil die Vergänglichkeit braucht das. Die Natur, alle Schöpfung braucht die Dreieinigkeit, um überhaupt leben zu können. Ne? Also, ein Spielzeug, was eine Batterie drin hat, braucht Strom, um halt entsprechend ihren Job zu machen, eben dieses Spiel entsprechend halt zu machen. Und wenn diese inneren Wesenheiten, diese inneren Themen brauchen dich als Batterie, deswegen, wenn du in Freude reingehst, nicht wundern, dass in dir Themen hochkommen, die traurig sind zum Beispiel. Die fragen dich dann nach Freude. Jetzt hier viel zu lange zu erklären, aber nicht wundern, dass das passieren wird. Lässt erstmal links liegen. Das machst du dann später beim Meditieren. Und dann probierst du, wenn du jetzt zum Beispiel spazieren gehst, auch einfach nur in Freude zu sein. Wenn du Geschirr abwäschst, einfach nur in Freude zu sein. Wenn du dich duschst, einfach nur in Freude zu sein. Wenn du Auto fährst, nur in Freude zu sein. Einfach nur nebenbei im alltäglichen Dingen immer noch einfach nur aus der Entscheidung heraus in Freude zu sein. Irgendwann wirst du merken, switch das dann und plötzlich bist du in Freude, ohne es vorher entschieden haben zu müssen und ohne einen Grund zu haben. Ab dem Zeitpunkt hast du so eine Tür auf, könnte man sagen. Du hast so an einem sehr schmutzigen Fenster in die Ewigkeit so einen Teil freigerubbelt und da scheint jetzt Licht durch. Und dann kriegst du eine grundlose Freude, präsentiert, die auch dann irgendwann sogar konstant wird. Vielleicht nicht, ist nicht so wahnsinnig viel, mag sein, egal, aber es ist so eine Art Konstante plötzlich da, an der du dich dann konstant orientieren kannst. Da wirst du merken, auch weiterhin wirst du Spaß haben, aber du wirst auf Spaß dein Leben nicht mehr aufbauen, weil du genau weißt, das macht keinen Sinn, weil es geht ja vorbei. Aber du wirst eben auf dieser grundlosen Freude dein Leben aufbauen und dann wirst du schon merken, wo das dich hinführt. Bis das dann später nicht nur die Freude ist, sondern auch der Frieden ist und die Liebe ist. Und dann bist du dann beim Empfinden und nachher auch Verkörpern und Leben der bedingungslosen Liebe.